Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Patrick Löffler. Viel Spaß!
Ich war dann zum Schluss Teil der deutschen Snowboard-Nationalmannschaft für ein paar Jahre und bin Weltcup gefahren, was quasi die wertvollsten Wettkämpfe sind. Und das ist für mich, ich komme aus dem Bayerischen Wald und das hat mich extrem geprägt. Erstens das Reisen und Rauskommen und zweitens natürlich auch dieses extreme Verhältnis zwischen Training und Wettkampf. Wenn du es schaffst, genau selber zu wissen, was dein Purpose ist, was deine Kultur ist als Arbeitgeber und wenn du es schaffst, es im Recruiting gleich so richtig zu kommunizieren, was der Arbeitnehmer bei dir erwarten kann, dann schaffst du es auch, die richtigen Leute in dein Team, in deine Firma zu holen. Das ist für mich schon ein ganz wichtiger springender Punkt.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018, darf mich hier mit mutigen, optimistischen und neugierigen Menschen über die Zukunft der Arbeit unterhalten und freue mich, dass Patrick Löffler heute bei mir ist. Patrick leitet als CEO und Mitgründer das deutsche Fintech GIF. Seit der Unternehmensgründung 2010 verbindet er mit Leidenschaft Mitarbeiter-Benefits und innovative Technologie. Das Interessante bei Patrick ist aber auch seine Story, wie er dazu gekommen ist, und darüber sprechen wir heute im Podcast. Er war nämlich ursprünglich mal Leistungssportler, ja, Snowboarder, hat es sogar bis in die deutsche Nationalmannschaft gebracht. Dann hat er BWL studiert, unter anderem in London und Paris. Dann erste unternehmerische Erfahrungen gesammelt, hat ein Surfmagazin gegründet, einen Nachtclub aufgebaut und ist dann also Gründer geworden. Und wir sprechen heute also über UpGIF, das Fintech-Startup, das sich um Mitarbeiter-Benefits kümmert. Wie sie das tun, was sie jetzt vorhaben, das verrät er uns heute. Und wir schauen natürlich auch in die Unternehmenskultur und in das ganze Thema Leadership. Wir schauen in das Thema Arbeitgeberattraktivität. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Patrick heute da ist. Schöne Grüße aus dem nebligen Rostock.
Hallo Gabriel, vielen Dank. Ja, bei mir ist gerade nicht neblig. Es kommt sogar die Sonne raus. Aber gut, der Süden von Deutschland ist halt einfach auch
hat mehr Sonne.
Die schönste Region.
Es ist wirklich so, ihr habt mehr Sonne, ne? Du bist am Tegernsee, hast du gerade gesagt.
Ja, genau. Und München gilt ja als die nördlichste Stadt Italiens, sagt man auch. Also.
Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Bist du gut in den Tag gestartet?
Ich bin sehr gut in den Tag gestartet. Ich habe in der Früh schon ein bisschen Sport gemacht. Tatsächlich hatte ich die Gelegenheit, die Idee mittags am Podcast aufzunehmen, in der Zeit, in der alles so ein bisschen ruhiger ist und man auch eine Pause machen kann. Oh Gott, jetzt steige ich schon voll ins Thema ein. Das war jetzt keine Absicht, aber hat sich jetzt so angeboten.
Lunch and Pot ist das
hier. Oh Gott, Lunch and Pot, wie cool.
Wir wollen heute mal so ein bisschen über deine Story sprechen, über das, was ihr mit GIF macht, aber auch, glaube ich, links und rechts viele Themen, die die Arbeitswelt betreffen, denn die ist ja ziemlich im Wandel und du hast auch schon einiges gesehen und hast auch eine Meinung, glaube ich, zu vielen Themen und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal drüber sprechen können. Und am Anfang darfst auch du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda mal erklären, was du so machst, sodass sie das versteht.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Auch vielen Dank für die Gelegenheit, über unterschiedliche Themen und so ein bisschen breiter zu sprechen. Klar, über die Firma ist immer toll, wenn man sprechen kann, aber mich interessieren wirklich auch die New Work Themen und da habe ich eine Meinung und da bin ich immer dankbar, wenn ich die irgendwo anbringen kann, weil ich glaube, es ist nicht die weit verbreitete Standardmeinung des deutschen Managements und umso öfter ich das sagen kann, umso besser fühlt sich's für mich an. Das ist mal die eine Seite. Und der Mathilda erkläre ich sehr gerne, was wir machen. Liebe Mathilda, dein Papa hat wahrscheinlich immer eine Geldbörse, einen Schlüssel und ein Telefon dabei. Und in der Geldbörse hat er Karten, mit denen er zahlen kann oder vielleicht heutzutage auch auf dem Handy. Und mit unseren Produkten kommst du in die Geldbörse oder aufs Handy deines Papas und zwar mit was Positivem besetzen. Sein Arbeitgeber zahlt ihm dann Geld auf diese Karte und mit der Karte kann er was Schönes kaufen. Am besten was Schönes für die Mathilda oder ein Eis für die Familie mit was sehr positiv besetzen, was vom Arbeitgeber kommt.
Was würdest du dir sagen, was machst du ganz konkret dann in diesem Konstrukt?
Alles, was die circa 65 Mitarbeiter nicht machen. Da gibt's einiges. Früher war das tatsächlich auch sowas Einfaches wie Klopapier kaufen. Heutzutage ist es die Verbindung zu unserer Muttergesellschaft, die in Frankreich sitzt, halten und die Firma zusammenhalten. Und der wichtigste Punkt ist die Kultur und die Qualität der Zusammenarbeit auf dem Niveau halten oder es sogar zu verbessern, das ich mir so vorstelle. Das war übrigens der Grund, warum die Gründer, also da kann ich auch für den Alex Kleiber sprechen, warum wir eine Firma gegründet haben. Das ist tatsächlich die Arbeitskultur und ich habe gelernt, dass das sehr viel tatsächlich tägliche Aufmerksamkeit braucht, um die auf einem gewissen Niveau tatsächlich zu halten.
Ich sage das ja auch immer, dass CEOs eigentlich Kulturbotschafter sind, obwohl man vielleicht dieses Wort nicht so oft benutzt. Am Anfang wollen wir auch noch mal so ein bisschen verstehen, wer du bist und wo du herkommst. Kannst du dich noch erinnern, wie dein Leben mit 11 aussah?
Boah, also mit 11, da wechselt man die Schule normalerweise, kommt vielleicht auf eine weiterführende Schule. Das ist dann eine spannende Zeit, weil nach der 4. Klasse ist mir einer der Größten oder einfach in der höchsten Jahrgangsstufe und dann ist man plötzlich wieder der Kleinste. Und angenommen, wenn man kommt aufs Gymnasium, dann sind da auch 18-Jährige, die Auto fahren und so. Und man ist so ein 11-Jähriger. Mega spannende Zeit. Aber natürlich ist der Horizont im Vergleich zu heute, ich bin 46, mein Horizont und meine Lebenserfahrung, die ist einfach so viel größer. Das ist schon faszinierend, kann man sich mit 11 nicht vorstellen. Der eine oder andere denkt ja mit 11, er weiß schon alles, zum Beispiel mein Sohn.
Meine Tochter auch.
Ah, sehr gut.
Und die 15-Jährige, bei der ist es dann nochmal ausgeprägter bei uns.
Ja, ja, du und ich selber denk's ja auch. Und dann 2 Jahre später denke ich mir wieder, um Gottes Willen, da hat mir schon noch die eine oder andere Erfahrung gefehlt, sehe ich jetzt deutlich klarer.
Also, standst du schon auf dem Snowboard mit 11?
Fast. Das ging dann so mit 13, 14 los.
Da hast du ja offensichtlich eine richtige Geschichte für dich gefunden gehabt. Ne? Kannst du uns ja gerne mal erzählen, was da los war?
Ich war dann zum Schluss Teil der deutschen Snowboard-Nationalmannschaft für ein paar Jahre und bin Weltcup gefahren, was quasi die wertvollsten Wettkämpfe sind. Und das ist für mich, ich komme aus dem Bayerischen Wald, aus Freyung, das ist in der Nähe von Passau. Und das hat mich extrem geprägt. Erstens das Reisen und Rauskommen und zweitens natürlich auch dieses extreme Verhältnis zwischen Training und Wettkampf. Also man muss sich vorstellen, ich war da irgendwas zwischen 250 und 300 Tagen im Jahr im Schnee zum Trainieren. Und ein so ein Rennen, also ich bin alpin gefahren, dauert aber vielleicht 1 Minute oder 1,5 Minuten und davon hat man dann 12 oder 15. Also 300 Tage Training für insgesamt 15 Minuten echte Arbeit quasi. Und das ist...
Ist so ein bisschen wie bei meiner mittleren Tochter, die ja, wie gesagt, das Intro einspricht, die macht ja Cheerleading beim Basketball. Ja. Und die treffen sich Wahnsinn. Natürlich mehrfach die Woche, trainieren macht auch Spaß, aber der Auftritt selber kurz. Ist dann extrem kurz, ja. 20 Sekunden in der Pause, wenn die Teams sich mal kurz setzen für einen Timeout oder so. Und deswegen sind wir dann immer schon da. Dann muss ich auch immer Stunden vorher natürlich da sein. Aber umso mehr ist es was Besonderes dann, wenn es drauf ankommt.
Und das muss man auch, also wie sage ich das? Da habe ich wahnsinnig gut verlieren gelernt tatsächlich, weil klappt natürlich nicht immer und du hast so viel investiert von dir, also auch Skin in the Game, wie die Amis sagen. und dann klappt's nicht. Da braucht man schon ein gutes Verständnis für sich, für seinen Körper, für seinen Geist, um da wieder aufzustehen und dann wieder weiterzumachen und das auch mit Freude. Bei den Fotografen, ich weiß, dass du mit dem Paul Riebke befreundet bist, darum kann ich das Beispiel bringen, da ist es ja auch extrem. Der Henri Cartier-Bresson, glaube ich, hat es mir gesagt, ein Foto, so eine Belichtungszeit ist ja 125stel pro Sekunde und ein richtig guter Fotograf hat vielleicht 3, 4, 5 ikonische Aufnahmen, wenn man sich das mal vorstellt, ein ganzes Leben dann in wenigen Sekunden zusammengefasst, finde ich ein wahnsinnig schönes Bild. Und das finde ich auch ein total schönes Bild für die Arbeitswelt, weißt, weil viele Firmen messen halt den Erfolg im Input. Der Input ist mir total egal. Es zählt, was rauskommt. Ich stelle lieber einen Mitarbeiter ein, der 2 Stunden pro Tag arbeitet, als jemanden, der für die gleiche Arbeit 10 Stunden im Büro sitzt. Also,
ja, das ist eine spannende Frage. Was ist Leistung? Gerade wenn wir viel über Wissensarbeit sprechen. Aber noch komplizierter wird es ja, wenn der eine nur 2 Stunden braucht und der andere braucht aber 6. Also wird dann der nur 2 braucht, besser bezahlt? Ist zum Beispiel ja auch eine Frage, ne?
Ja, in der idealen, Welt lernt natürlich der 6 Stunden braucht von dem, der 2 Stunden braucht und braucht zum Schluss auch nur 2. Das wäre natürlich toll.
Ja, ja. Vielleicht gibt's ja ein anderes Feld, wo es umgekehrt dann wäre, ne?
Gibt's bestimmt.
Und sag mal, wie lange hast du denn Snowboard gemacht, beziehungsweise wie hat sich das dann für dich entwickelt, wenn du schon bis in die Nationalmannschaft kamst? Also es war dann offensichtlich ja auch dein Traum, das weiter zu tun.
Ja, Traum würde ich gar nicht so unterschreiben. Also alles entwickelt sich irgendwo so hin und auch meine Beziehung zum Snowboarden hat sich dann irgendwie auch wieder ausentwickelt. Ich wollte dann einfach auch was anderes machen. Ich wollte dann studieren und...
Aber du hattest keine Verletzung oder so, die das verursacht hat.
Einfach.
Das ist ja manchmal so bei Profisportlern, das, ne? Dass dann irgendwie so eine Krise ist und dann, da muss ich jetzt halt was anderes machen. Für dich war es einfach genug.
Für mich war es dann, ja, merkst du, mir fehlen da wäre ich so ein bisschen wehmütig. Für mich war es genug. Das war keine einfache Entscheidung und auf 2 Hochzeiten tanzen, da bin ich auch heute noch überzeugt, das bringt einfach nichts. Also Fokus auf eine Sache und die gescheit. Und aber es ist mir nicht leicht gefallen. Also weil das ist natürlich ein tolles Leben, kannst du dir vorstellen. Aber es war die richtige Entscheidung. Studieren ist einfach...
Aber du hast dann das Snowboarding eingetauscht für ein BWL-Studium. Das hört sich jetzt ja nicht so an, als ob es spannender geworden ist.
Okay, ich habe immerhin an einem Ableger der EBS, sie hieß dann Munich Business School zu dem Zeitpunkt und hat damals noch zur EBS Österreich-Winkel gehört. Das heißt, ich habe auch ein Semester in London und ein Semester in Paris studiert. Das war schon nicht so schlecht. Also ein sehr praxisorientiertes Studium. Meine Frau lacht sich immer schief, weil das ist nur ein Fachhochschulabschluss und sie hat an der TU studiert und hat einen richtigen Uni-Abschluss. Also auch da. Aber Spaß beiseite. Doch, das Studium war richtig und war auch wichtig. Nichtsdestotrotz ist von dem Leistungssport da habe ich so viel gelernt, weißt, auch für Startup, dann GIF ist ja ein Startup oder war ein Startup und ich habe es mitgezählt, ich habe 250 Pitches gemacht, um Fundraising, also um Geld für das Unternehmen einzusammeln und ich meine, wir hatten zum Schluss so 9 oder 10 Investoren, also auch da ist diese Ratio ähnlich wie bei all den anderen Beispielen, die wir jetzt gerade genannt haben. Du präsentierst und präsentierst und präsentierst und rauskommen tut zum Schluss halt trichtermäßig nur das, was halt rauskommt. Und da ist es auch, da gilt das Gleiche, da muss man auch jedes Mal wieder aufstehen. Und das war schon ein gutes Learning. Da profitiere ich heute noch davon.
Das heißt, du hast eine Geduld gelernt, auch so ein Never-Give-Up-Mentalität, höre ich raus, eine Ambition, wir schaffen das, ne? Ehrgeiz. Das sind so Dinge, die man beim Sport vielleicht trainieren kann, wenn man das so als Muskeln verstehen würde, ne?
Du bist ja auch Papa, also Resilienz ist das moderne Wort dazu, genau.
Nicht aufgeben, weitermachen.
Ja, und wie man weitermacht, das glaube ich ist entscheidend. Also kann man es wirklich dann mit Freude und Lust und ist man dran gewachsen? Oder ist dann irgendwann die Narben zu viele, dass man dann nicht mehr will? Auch das muss man irgendwann anerkennen. Und ja. Dieses Gefühl, glaube ich, zu entwickeln und zu wissen, wann ist es genug und wann kann ich noch mit guter Laune weitermachen. Das wäre jetzt auch so eine Botschaft, eine erste Botschaft von mir für unsere Hörer hier. Man sagt ja immer, wow, so viele Leute sind unglücklich im Job. Ich glaube, da wäre es gut, wenn man genau hinschaut, weißt, also was macht einen unglücklich, was kann ich selber ändern und da wirklich ein gutes Gefühl zu entwickeln, weil man ist sehr schnell dabei zu sagen, ach, jetzt mag ich nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Ich glaube, manchmal reicht es, wenn man einfache kleine Dinge ändert und die können schon eine relativ große Wirkung haben, dass das Weitermachen dann doch Sinn macht oder eben auch nicht.
Genau, ich glaube auch, dass es so einfach ist, einfach nur zu sagen, die Arbeit ist schuld, der Job ist schuld und fertig aus, sondern was genau macht mich denn unglücklich? Und genauso sollte ich mich vielleicht fragen, was macht mich denn happy, ne?
Ja.
Was erwarte ich denn überhaupt?
Voll gut, Gabriel. Ganz wichtiger Punkt, genau, nicht, du sagst es, ne?
Was wolltest du denn machen mit deinem Studium, nach deinem Studium?
Also so, ich bin ja dann in irgendein Angestelltenverhältnis gerutscht, aus irgendwelchen komischen Umständen, wie das so manchmal ist, und habe da Karriere gemacht beim amerikanischen Konzern. Die können das auch richtig gut, jedes Jahr neuer Titel, neues Gehalt, anderes Auto und so. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, hey, also damals gab es noch Diesel, ist eine Weile her, und dass mein Kollege hat einen 3-Liter Diesel und ich nur einen 2-Liter Diesel und dass mich das dann tatsächlich beschäftigt hat. An der Stelle habe ich gemerkt, das ist fern von den Werten, die ich so leben will und die mir wichtig sind. Und an der Stelle, an einem Höhepunkt meiner Karriere tatsächlich, hätte gerade in eine globale Rolle wechseln können, habe ich sehr freundlich dort aufgehört, beidseitig sehr freundlich, und wollte unbedingt was selber gründen, weil ich einfach eine Firma haben will, in der ich jeden Tag hingehen kann, ich selber sein kann, meine Meinung sagen kann und nicht bloß ich allein, sondern jeder meiner Kolleginnen und Kollegen, egal ob er einen schlechten Tag hat, sich vielleicht mit seinem Partner gestritten hat, der da, wo es Wohlwollen gibt, wo man auf eine, ich bin auch nicht immer freundlich, weil es gar nicht geht und dann weiß ich aber, dann fangen das meine Kollegen auf und wenn die mir einen schlechten Tag haben und vielleicht nicht ganz so freundlich in der Kommunikation sein können, dann weiß ich das auch und dann habe vielleicht ich Energie, das aufzufangen. So eine Firma wollte ich haben.
Und du hattest ja schon mal unternehmerisch, warst ja schon mal aktiv. Du hattest nämlich schon mal eine eigene Bar, habe ich gelesen.
Boah, du bist so gut vorbereitet. Vielen Dank, das macht Spaß. Ja, ich hatte eine eigene Bar, aber das kann man gar nicht vergleichen. Das war ganz was anderes. Das war sehr wilde Zeit. Da war ich auch noch jünger.
Das glaube ich. Wie hieß sie denn?
62, weil die war auf der Leopoldstraße 62. Oh Gott, das war eine wilde Zeit. Ich weiß gar nicht, was ich da hier im Podcast so erzählen sollte.
Eine kleine Anekdote darfst du natürlich gerne noch teilen. Also hattest du mal interessante Leute zu Gast bestimmt oder sowas?
Ja, donnerstags haben wir immer die Sportfreunde Stiller aufgelegt. Damals waren sie noch so
unterm Radar noch ein bisschen.
Unterm Radar noch so ein bisschen und das war eine lustige Zeit. Also das war wirklich herrlich. Das war einfach eine gute Zeit. Das war eine gute Bar. Da ging es nicht ums Geld verdienen. Und immer wenn es nicht ums Geld verdienen geht, sondern dass man irgendwas gut macht. Oh Gott, das ist jetzt so lame. Aber dann stellt sich auch der Erfolg ein. Also ich meine, das ist jetzt keine tolle Erkenntnis, ja, aber
das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Und lustigerweise habe ich da so viel Geld verdient dann zum Schluss, glaube ich, wie dann ganz lange nicht mehr. Also in der Gastronomie.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Kann man Geld verdienen. Ja, wir hatten einfach einen Riesenspaß. Ich war auch nicht allein. Ich hatte zwei Mitgründerinnen oder Mitbetreiberinnen, zwei Ladies. Und das hat einfach super gut funktioniert. Wir waren, stimmt, gut, dass du danach fragst. Wir waren ein super heterogenes Team. Also wir waren drei unterschiedlichste Charaktere. Und dann habe ich nämlich bei GIF lange Jahre, oder Gott sei Dank nicht lange Jahre, aber ein paar Jahre, habe ich immer nach einem homogenen Team, also nach möglichst gleichen Charakteren gesucht, um dann festzustellen, wir waren mit GIF mindestens zweimal pleite und dann waren wir wieder mal pleite und dann hat der, wir waren drei Gründer, einer der von uns drei hat dann aufgehört und ist zu Amazon gegangen und dann sind der Alex und ich übrig geblieben und der Alex und ich sind so heterogen, wie es nur irgendwie geht. Also wir sind nicht mehr auf einer, also wir sind nicht auf einer Welle, wir sind nicht mehr am gleichen Strand, wir sind gerade so im gleichen Planetensystem, würde ich sagen, um dann festzustellen, dass uns aber ein paar Grundwerte verbinden.
Das ist nämlich das Wichtige, glaube ich, ne?
Und dass das mega gut ist. Also wenn ich es schaffe, in einer Firma stabile Grundwerte zu etablieren und die kennt jeder, dann ist es so cool. Also es ist super anstrengend, dann ein heterogenes Team zu haben, weil es da natürlich viel Reibereien gibt, ist ja klar. Aber es kommt einfach so viel dabei raus. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich das damals schon, aber da war ich noch nicht so bewusst bei der Sache, aber da hätte ich schon merken können, dass ein heterogenes Team tatsächlich die bessere Option ist.
Aber ich verstehe natürlich auch, dass man sich vielleicht auch unbewusst Teams zusammenstellt, auch über das Recruiting mit Leuten, wo man sagt, die passen halt zu mir, die sind so ähnlich, dann gibt's weniger Knatsch, weniger Hektik, weniger Streit, aber wir brauchen schon irgendwie eine gewisse Reibung, um uns weiterzuentwickeln, ne? Um auch mal Dinge zu diskutieren. Das ist halt der schwerere Weg, glaube ich, aber kommen wir schneller vorwärts, ne?
Ja, auch weißt, wenn die Leute, ich habe dann von meiner Uni da Leute gesucht oder so, es ist viel spannender, wenn die Leute einen anderen Werdegang haben, wenn die aus einer anderen Kultur kommen, wenn die einfach ganz woanders herkommen, dann bringt jeder da seine Legacy mit und umso diverser die ist, umso stärker ist das Team tatsächlich. Auch keine super neue Erkenntnis, aber ich finde schon, das kann man hin und wieder auch in so einem Podcast tatsächlich ganz bewusst sagen, dass Diversity,
ich finde auch, das
ist einfach stärker.
Ja. Und auch die unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, ne? die hat man ja früher manchmal in den Lebensläufen so in diese kleine Hobby-Sektion gepackt. Ja. Ganz unten stand dann so Hobbys, ne?
Du sagst es.
Oder Interessen. Schach, Sport und Kunst oder sowas. Und heute sagt man doch, Leute, erzählt doch mal von euren Erfahrungen, von euren Leidenschaften, euren, keine Ahnung, Hobbys, weil das extrem wichtig ist und vielfältig ist und dazu zur Persönlichkeitsentwicklung ja am Ende des Tages beiträgt, ne? Und auf deiner Webseite sieht man ja auch sofort, du hast sogar noch irgendwie mal in deiner Promotion ging es um Surfmagazin, ja, also du hast auch noch viele Geschichten, die irgendwie drinstecken und das ist bei mir auch so, ich habe halt eine Rap-Vergangenheit, dann diese ganze Familiensache mit drei Töchtern, dann irgendwie Eisbaden und dann auch noch die Sparkassenwelt, in der ich da irgendwie tätig bin und das ist vielleicht sehr ungewöhnlich, aber in Summe reichhaltig.
Ja, also, weißt, oh Gott, jetzt, ich sag's einfach, wie viele Frauen gibt's, die dann vielleicht 10 Jahre nicht gearbeitet haben, weil sie Kinder großgezogen haben und die dann sagen, oh, da muss ich ja ganz woanders einsteigen, ich kann gar nicht mehr auf dem Niveau einsteigen, auf dem ich vielleicht meine Karriere beendet habe. Ich sag's genau andersrum. Jemand, der 10 Jahre den irgendwie sich rausgenommen hat, ganz bewusst, und was anders gemacht hat, zum Beispiel Kinder, wie cool ist denn das? Und wie stark ist das? Und das sind die Leute, die suche ich. Und da wünsche ich mir, dass wir in Deutschland, gerade was die Frauen betrifft, dass wir da, auch Männer, Entschuldigung, ich möchte es gar nicht so geschlechterspezifisch machen, aber wir leben halt noch in so einer Welt, in der das leider so ist.
Ja.
Hey, da bitte ich uns echt hinzuschauen, wo genau die Erfahrungen entstehen. Jemand, der 10 Jahre bei irgendeinem DAX-Konzern ist, der hat einen Bruchteil einer Erfahrung von einer Mutter, sage ich jetzt ganz provokant einfach. Weißt?
Absolut.
Ich kann mich 10 Jahre bei BMW im Büro verstecken und YouTube-Videos schauen, das fällt niemandem auf. Also ich übertreibe jetzt und überzeichne es. Das kann jemand, der Kinder erzieht, ich meine, du hast 3 Töchter, da kannst du dich genau 2 Sekunden irgendwo verstecken und du wirst gefunden. Vergiss es, ja. ganz anderer Anspruch.
Hat noch jetzt den internationalen Frauentag am 8. März und einen Tag vorher ging es ja um Gender Pay Gap, ne, um die Gehaltsunterschiede. Und da haben meine Tochter und ich Nachrichten geschaut. Ich glaube, 16% verdienen Frauen im Schnitt weniger. Das Gap ist schon ein bisschen kleiner geworden, aber immer noch viel zu groß natürlich. Und dann kam dazu noch die Nachricht, dass die Frauen im Osten dann noch weniger verdienen. Und dann meinte meine Tochter nur so, warum denn das? Ich konnte es ihr noch nicht mal erklären. Also es ist natürlich historisch so bedingt, aber also, dass man das als Kind überhaupt nicht versteht, ist ja ganz glasklar. Und ich hoffe, dass wir das aber verbessern können, sodass wir natürlich auch unsere Kinder, unsere Töchter, unsere Söhne in eine gerechtere Welt schicken können.
Absolut. Also das ist höchst überfällig, tatsächlich. Da sind wir total einer Meinung.
Ja, dann lass doch mal zu GIF kommen. Du hast schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen die Gründungsstory.
Also gestartet sind wir als überall einlösbarer Geschenkgutschein, also sprich eine Prepaid Mastercard, die du online verschicken konntest. Einfach eine Alternative zum Amazon-Geschenkgutschein. Das Ganze war 2010, also schon eine Weile her. Das hat, die Idee war gut, die Ausführung auch schick. Das kam in so einer tollen Verpackung und so. Aber wir haben einfach, es war ein B2C-Produkt und wir haben konkurriert bei AdWords. Das ist ja der Hauptkanal oder ein damals zumindest gegen einen H&M-Gutschein oder eben den besagten Amazon-Gutschein. Und da hast einfach keine Chance, die haben einfach ganz andere Marketing-Spendings.
Heute muss man eher schauen, dass man von den KI-Chatbots ausgespuckt wird, ne? Wenn man danach was sucht, dann muss man da gefunden werden. Das ist heute dann so, ne?
Heutzutage ist Gott sei Dank viel komplexer.
Ja.
Was irgendwie schön ist, wenn man es kann und sich da reinfuchst. Aber klar, diese Hockey-Stick B2C, fast-growing Ideas, die sind natürlich, was du früher einfach mit einem guten AdWord-Marketing machen konntest, das ist heutzutage schon viel schwieriger, das stimmt. Aber finde ich auch echter und ehrlicher. Lange Rede, wenig Sinn. Ein Kunde hat uns dann draufgebracht und hat gesagt, oh, er möchte nicht eine Karte, sondern er hätte gern 5 für seine damals 5 Mitarbeiter. Das war, ich glaube, ich kann sagen, das war mein Müsli. Und er lädt dann da, er will die wiederauflappbar und sie wollen dann, damals waren es 44 € jeden Monat, steuerfrei auf die Karten laden. Und wir so, entschuldige bitte, wie bitte, was wollt ihr?
War das der Max Wittrock?
Ich müsste mal den E-Mail schauen. Der macht jetzt ein Bier, oder?
Ja, der ist nämlich demnächst auch im Podcast hier.
Cool. Ja, sag ich.
Ja, der macht
Grüße.
Jetzt alkoholfreies Bier, Zero Labs, hat er mir...
Ich habe es hier im Kühlschrank.
Er hat es mir auch geschickt. Ich habe es auch gerade probiert letzte Woche.
Ja, schmeckt ganz gut.
Aber kann man machen.
Okay, kein Advertising, jetzt kein Advertorial für irgendjemand. Aber okay, lange Rede, wenig Sinn. Und dann, wir waren eh wieder mal pleite. Und dann haben wir den Investoren erklärt, wir bauen jetzt die Firma von B2C nach B2B um. Die Investoren haben gesagt, ja, könnt schon machen, ihr müsst halt noch zusätzliche Investoren und dann gehen wir da mit und so. Das heißt, ich war wieder mal 100 Mal beim Präsentieren und so weiter. In der Zeit haben wir mal wieder kein Gehalt uns ausbezahlt. Also Gott, das war so eine schlimme Zeit auf jeden Fall, also physisch und psychisch. Haben aber die Firma tatsächlich gepivotet von B2C nach B2B und haben dann den 44 € steuerfreien Sachbezug auf einer Prepaid Mastercard Firmen angeboten. Und das hat ganz gut geklappt. Also wir haben heute, ich glaube, 650.000 oder wir zählen gerade, weil wir so viele, es ist irgendwas zwischen 650.000 und 900.000. Wir streiten gerade, welche Maßstäbe man ans Zählen anlegt. Karten im Markt und wir verkaufen jeden Tag 1000 neue. Also es ist echt ein cooles Produkt und es ist einfach ein super positives Produkt. Weißt, der Arbeitgeber gibt seinen Mitarbeitern eine Karte. Mittlerweile sind es 50 €, die du jeden Monat auf die Karte laden kannst. Und der Mitarbeiter hat einfach was, wo er total frei ist. Das ist nicht jetzt auf seinem Gehaltszettel. Das ist nicht auf dem Konto, von dem er die Miete und das Telefon und so weiter bezahlt. Ist einfach so ein kleines Extra, das man hat, und das ist schon echt.
Sowas hat sich übrigens meine Tochter von mir gewünscht als Taschengeldkarte. Ja, es gibt, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Hat sie mitbekommen und dann meinte sie, Papa, ich brauche diese Karte, und dann lad dann das Taschengeld drauf. Cool. Und dann ist das halt aber irgendwann aber auch Schluss, ne, wenn es ausgegeben ist.
Ja, voll gut. Also die Hälfte unserer User spart es tatsächlich auf und kauft sich was Größeres. Die andere Hälfte gibt es jeden Monat aus. Und ja, das macht Spaß. Das ist einfach ein super positiv besetztes Produkt. Und bin ich auch noch da. Wir haben die Firma ja recht erfolgreich 2018 verkauft. Und bei so einem Verkauf gibt es dann ein Earnout. Also sprich, man kriegt dann Teil des Kaufpreises gezahlt über die Dauer, die man noch da ist. Und ich kenne keinen Prozentsatz, aber einige Gründer gehen dann natürlich raus nach dem, ich glaube, oft sind es 3 Jahre Earnout. 2018 plus 3 kann man sich ausrechnen. Ich bin immer noch da, mein Earnout ist längst vorbei. Weil es hat 2 Gründe, A, weil das Produkt, jetzt wiederhole ich es nochmal, einfach super positiv besetzt ist, und wir arbeiten auch an neuen Produkten, kann ich später nochmal kurz was sagen,
ja,
die tatsächlich disruptive sind. Und weil ich halt mir die Firma gebaut habe, oder gemeinsam mit meinem Management-Team mittlerweile, wir eine Firma geschaffen haben, in der die Kultur tatsächlich so ist, wie ich sie jetzt schon ein paar Mal angeschnitten habe. Und es ist so viel wert, dass das wegzutauschen, selbst für viel höheres Gehalt oder irgendwas, für mich nicht sinnvoll ist. Drum bin ich da sehr glücklich, wo ich bin, und will weiter coole Produkte für die Mitarbeiter machen.
Hört sich super an. Lass uns da gerne mal reinschauen, weil über Kultur kann man sehr viele Bücher lesen, über Frameworks und über dies und jenes. Aber noch spannender ist es, immer mit Menschen zu sprechen, die eine Kultur mitgeprägt und geformt haben und die auch von Niederschlägen und Niederlagen sprechen. Von daher, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen. Wie habt ihr denn eure Kultur entwickelt, sodass sie jetzt so ist, wie sie ist?
Tatsächlich gibt's da 2 voll prägende Momente. Der erste ist, als ich den Alex kennengelernt habe, unseren CTO. Wir haben uns am Anfang wirklich gar nicht verstanden. Der hat mir nämlich noch bevor wir uns eigentlich so kennengelernt haben, hat er mir gleich erklärt, ich brauche ihm, und das war 2010, E-Mail brauche ich ihm nicht schicken, die wird automatisch gelöscht. E-Mail ist ein Kommunikationstool für Externe. Ich kann ihm einen Task schreiben. Und ich so, entschuldige, bitte, was genau? Und damals gab es noch keine coolen Taskmanager. Das hat eher ausgeschaut wie so ein Terminal-Dings, wo ich dann, also, ich meine, ich bin BWLer, ich bin schon auch Nerd irgendwie, aber fern von dem Nerd-Level, was der Alex hat. Und da hat er aber recht gehabt. Also, weißt, E-Mails schreiben intern ist einfach, ich formuliere es positiv. Wenn du wirklich was willst von niemandem, dann schreibe einen Task, und mit so einem Task kann man viel mehr anfangen. Den kann man zurückassignen, den kann man jemand anders assignen, da kann man Anhänge dranhängen. Eine E-Mail ist an der Stelle jetzt schon ungefähr 40 Zentimeter lang. So ein Task ist einfach übersichtlicher, und ich muss mir davor echt genau Gedanken machen, was ich jetzt vom Alex will. Und wir mussten am Anfang schon, weil wir uns, also genau, wir brauchen Entwickler, und die waren halt nicht nur in München. Das heißt, wir waren immer schon eine Remote-First-Company, und das heißt, ich kann dir nicht dem Gabriel einen Task machen und reinschreiben, Podcast übermorgen, wohl wissend, dass ich 3 Minuten später in dein Büro reinstürme und dir dann das alles erkläre und dich zwinge, dass du es mitschreibst. Nein, ich muss mir vorher genau Gedanken machen, was will ich vom Gabriel? Und diese Art der Arbeit, also einfach präzise zu sein und andere nicht in ihrem Flow zu stören, nämlich ich mache einen Task und der Gabriel kann den Task lesen, wenn er halt nicht gerade im Podcast-Studio ist. Ja, das ist einfach, das ist so viel wohlwollendere Art zu arbeiten. Also das habe ich vom Alex gelernt, und darauf hat sich sehr viel entwickelt. Und das zweite war der Adrian, unser Sales- und Marketing-Mann, Weil ich habe immer schon gesagt, ja, Verantwortung übergeben und so. Und ich habe mich aber, ist auch schon lange her, ist bestimmt schon 10 Jahre her, dass er da bei mir im Büro saß, werde ich nie vergessen. Ich habe mich aber dann trotzdem in alles eingemischt, weil ich habe halt einen ästhetischen Anspruch. Und wenn mir das nicht gefallen hat, was Sales und Marketing gemacht hat, dann habe ich halt da rumgefuhrwerkt. Und dann hat der Adrian gesagt, du Patrick, das kannst du schon machen. Dann brauchst du aber mich nicht. Mach dann einfach. Oder du gibst mir die Verantwortung, vertraust mir, dann schaut es ziemlich sicher nicht so aus, wie du es willst, aber dann musst du es auch nicht machen. Deine Entscheidung.
Sehr gut.
Dann ist mir, oh Gott, ich kriege jetzt noch wirklich Schweißhände fast, weil das ist echt, also da hat er völlig recht gehabt, aber das dann loslassen zu können, gerade als Gründer, weißt, ich habe ja schon gesagt, ich habe auch Klopapier, ich habe wirklich alles gemacht am Anfang. Und dann wirklich sowas wie Sales und Marketing, was nach außen so sichtbar ist, das jemand anderem anzuvertrauen, boah, ja, mir fehlen immer noch, also.
Das hatte was mit Loslassen, hat das was zu tun gehabt.
Ja, total. Und das war aber das Beste, was ich an der Stelle habe machen können. Also danke Alex und Adrian nochmal. Das ist einfach viel besseres Zusammenarbeiten. Und ich stelle ja auch extra mir Kolleginnen und Kollegen ein, die Sachen besser können wie ich. Also das Englische dazu ist B-People hire C-People, A-People hire A-People. Auch den Mut zu haben, jemanden einzustellen, der tatsächlich mindestens genauso gut ist wie einer selber oder im Idealfall noch besser wie man selbst. Das erfordert viel Mut, viel Vertrauen.
Das hat ja Steve Jobs mal gesagt, ne? We don't hire people to tell them what to do. We hire people so that they tell us what to do. Ne?
So cool. Wow.
Das sind immer so diese Steve Jobs Quotes, da sagt jeder ja, aber wenn es dann in der Praxis wirklich so sein soll, dann ist es gar nicht so einfach.
Du sagst es. Und ich kann es aber nur jedem empfehlen, diesen Mut über diesen Schatten zu springen, weil das ist einfach das, also, ah, das ändert alles. Also du hast dann Leute, die inspirieren dich, die fordern dich heraus, den ganzen Tag anstrengend, aber es kommt einfach so viel mehr dabei raus, sowohl für die Firma als auch für einen selber.
Und sag mal, wie würdest du deinen persönlichen Ansatz von Leadership beschreiben, nach all dem, was du so jetzt erlebt hast? Was ist dir wichtig?
Wer kommuniziert, führt. Und dann ist es sofort natürlich nicht die Quantität, sondern die Qualität. Also, wie schon vorher gesagt, ich rufe nicht wild irgendwelche Leute an. Also ich mache jetzt mit dir den Podcast. Logisch, danach bin ich aufgeregt, aufgewühlt, muss es irgendwie loswerden. Früher hätte ich dann vielleicht den Adrian angerufen und gesagt, wow, hey Adrian, servus, ich habe gerade voll den coolen Podcast mit Gabriel gemacht und der erscheint da und da. Und der Adrian macht aber ganz was anderes. Der denkt vielleicht gerade strategisch über eine Marketingkampagne nach. Jetzt reiße ich den A raus. B hört er mir eh nicht zu. Und C ist es völlig unstrukturiert, was ich ihm mitteile. Also viel Disziplin. Ich setze mich hin, überleg mir, hey, was habe ich jetzt genau für Botschaften vom Gabriel mitgenommen, die ich gerne teilen würde. Überleg mir, ist es vielleicht nicht bloß für den Adrian interessant, sondern vielleicht auch für den Rest des Management-Teams, für die Marina und den Roman. Dann denke ich drüber nach, ja, stimmt, das ist was für ein Management-Channel. Schreib die 3 Botschaften auf, überleg mir genau, was ich sagen will, mach so kurz, wie es geht, damit ich nicht deren Zeit klaue. Und dann kommuniziere ich. Und das ist natürlich...
Was nutzt ihr da, Slack als Tool?
Das ist Slack, aber es ist fast... Also, genau, ich...
Hauptsache, man hat ein Tool, ne?
Ich glaube, man braucht sich immer nicht aufhängen an den Tools. Und entschuldige, da widerspreche ich dir. Also ich weiß, was du meinst, aber das ist so cool, dass du sagst, Hauptsache, man hat so ein Tool. Nein, genau, das denken immer die DAX-Konzerne. Da steht dann eine Riesenmeldung. Yeah, DAX-Konzern führt Slack ein und ist jetzt digital. Es ist natürlich die Disziplin und die Art und Weise, wie man es benutzt. Und das kostet so viel Kraft. Immer noch. Also jetzt mache ich das schon so lang und so bewusst. Eben nicht sofort immer zum Telefonhörer greifen, sondern wirklich ganz bewusst qualitativ, hochwertig, präzise im Idealfall noch wohlwollend zu kommunizieren. Oh, und das ist für mich Leadership. Wenn man das schafft, vorzuleben und irgendwie seinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie beizubringen, ist jetzt viel. Die meisten können es eh und wollen es auch, aber ich glaube, es ist das Vorleben. Das ist für mich tatsächlich Leadership.
Jetzt hat ja euer Produkt auch viel mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Wir sind mitten in Zeiten des Fachkräftemangels. Das wird sich auch noch zuspitzen in den nächsten Jahren. Was glaubst du denn, was macht Unternehmen und Arbeitgeber wirklich magnetisch für Talente?
Multifaktoriell natürlich. Also, und das ist voll die super Frage, weil wir mussten es auch lernen. Ich dachte ja, dass jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin genau unsere Kultur am besten findet. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also, und das stimmt auch nicht. Also unsere Kultur bei GIF, wo man extrem selbstverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten muss, um Teil des Teams zu sein, das will gar nicht jeder. Und drum, ich glaube, ganz viel liegt im Recruiting-Prozess tatsächlich. Also, wenn du es schaffst, genau selber zu wissen, was dein Purpose ist, was deine Kultur ist als Arbeitgeber, und wenn du es schaffst, das im Recruiting gleich so richtig zu kommunizieren, was der Arbeitnehmer bei dir erwarten kann, dann schaffst du es auch, die richtigen Leute in dein Team, in deine Firma zu holen. Das ist für mich schon ein ganz wichtiger springender Punkt. Also ein Purpose, der irgendwie klar ist, nicht der irgendwie klar ist, der klar ist, und eine Kultur, die klar ist, da entsteht für mich viel Stickiness oder Magnetismus.
Ist das das Wort? Ja, vielleicht schon. Dann lass uns doch zum Abschluss auch nochmal in die Zukunft schauen. Was habt ihr euch vorgenommen? Woran arbeitet ihr gerade?
Wir arbeiten gerade an einer Lösung für das Mittagessen. Also wir haben ja die Firma verkauft an einen französischen Konzern, der in über 30, nicht Konzern, an eine Genossenschaft, was total schön ist, weil die ganz viel langfristiger denken wie jetzt ein Konzern, der in Quartalsberichten denkt. Nur so ein Nebensatz. Und von denen wissen wir aber, da haben wir so ein bisschen die Welt außerhalb Deutschlands kennengelernt, und der Essensbenefit, also die Mittagspause, da die Mitarbeiter zu unterstützen finanziell, vielleicht sogar steuerlich begünstigt, das ist in anderen Ländern total weit verbreitet. Unsere Wettbewerber haben eine Studie veröffentlicht, und in Deutschland gibt es irgendwie zwischen 400 und 500.000 Leute, die einen Mittagsbenefit nutzen, und wir haben 46,1 Millionen Arbeitnehmer.
Der Markt ist groß
und kaum jemand kennt's. Und das ist aber ein wichtiger Benefit, weißt, weil erwiesenermaßen ist eine Mittagspause für die geistige Gesundheit und auch für die körperliche Gesundheit, wenn man mal aufsteht von seinem Computer oder aus dem Meeting und mal rausgeht oder so, idealerweise, ach Gott, das ändert so viel. Also macht im Gehirn ganz viel, da gibt's unendlich Studien dazu. Und als Arbeitgeber hat man die Chance, wenn ich dem Mitarbeiter einen Benefit gebe, dass er tatsächlich eine Mittagspause macht, dann ist es auf so vielen Ebenen wertvoll. Und da entwickeln wir gerade sogar auch gemeinsam mit unseren Wettbewerbern, versuchen wir da mehr Fokus, mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtsamkeit auf dieses Thema zu bekommen. Und wir selber treten gerade an, und das ist ganz neu in Deutschland, da haben wir jetzt auch, das hat Jahre gedauert, das zu entwickeln, das war rechtlich eine riesen Herausforderung, ein Lunch-Benefit, ein Mittagsessenszuschuss auf einer Karte. Und das ist natürlich super convenient für alle Beteiligten. Und das haben wir jetzt gerade gelauncht dieses Jahr. Das ist ein Produkt, das macht mir gerade ganz viel Spaß. Ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Wo kann man dann mehr erfahren darüber?
Hey, danke. Also gerne auf unserer Website www.gif und gif mit doppelv.com. Also wie es Englische geben heißt, hat übrigens Doppel-V, da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Wir mussten unseren Namen ändern, von früher hießen wir Bonner U, zu GIF und die Domain mit einem V hat $150,000 gekostet und mit Doppel-V nur $5,000. Haben wir uns damals...
Außerdem ist es was Besonderes,
okay,
ne?
Ja, stimmt.
Ist immer gut, alles außergewöhnlich, habe ich mal gelernt.
Ja, man muss es dann immer... Ja, okay, aber mit einem V wäre es auch toll. Dann kann man einfach sagen, GIF ist Englische geben. So muss man immer das Doppel-V erklären, aber klar.
Was magst du unseren Hörern und Hörerinnen zum Schluss noch mitgeben?
Einer meiner aktuellsten Lieblingsleitsprüche ist tatsächlich Clear is kind. Da bin ich nicht so richtig gut drin. Letztendlich heißt es ja auch mal Nein sagen zu können, weil nichts schlimmer ist, wie wenn man so Ja sagt und man meint eigentlich Nein. Also wenn sich die ganze Welt so ein bisschen dran erinnert, dass Clear is kind ist, dann glaube ich, ist die Welt zum Schluss tatsächlich ein bisschen ein besserer Platz. Vor allem die Arbeitswelt auch.
Vielen Dank, dass du uns heute mit reingenommen hast. Man kann auch noch viel über dich und euch erfahren. Das packen wir natürlich alles in die Shownotes. Auch auf deiner LinkedIn-Seite passiert einiges. Du berichtest ja darüber und bist auch im anderen Podcast zu Gast. Du stehst auf der Bühne als Speaker. Also wer dich erleben möchte, der nimmt da gerne Kontakt auf. Tun wir alles in die Shownotes. Schön, dass du heute da warst hier im New Work Chat. Dir weiterhin alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja nochmal im echten Leben. Würde mich freuen.
Vielen Dank, Gabriel. Mich auch. Danke für die tolle Gelegenheit.
Mach's gut, ne?
Ciao.
Bis bald. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Patrick in den Shownotes. Schaut euch das mal an und besucht gerne auch meine Website gabrielrath.com. Dort habt ihr auch die Möglichkeit mal zu sehen, was es noch alles gibt zum Podcast. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, als Werbepartner an Bord zu kommen und natürlich auch zu mir. Ich bin als Keynote-Speaker und Moderator unterwegs, komme gerne auch auf eure Veranstaltung. Wenn ihr einen Podcast starten wollt oder mittendrin seid und sagt, ich würde das Ding gerne neu ausrichten, dann unterstütze ich euch übrigens auch gerne als Sparringspartner. Schreibt mir dazu gerne einfach mal eine Nachricht. Außerdem freue ich mich, von euch zu hören und würde gerne wissen, wie das Feedback ist von euch. Was wünscht ihr mir und diesem Podcast? Was darf sich weiterentwickeln? Das würde ich wirklich gerne wissen. Also schreibt mir dazu bitte mal. Viele Grüße für heute aus Rostock City. Ihr merkt, zurzeit ist hier richtig viel los. Also einige Folgen mehr als sonst. Am Sonntag hatten wir auch nochmal eine Folge mit Dr. Matthias Mauch. Die könnt ihr euch auch nochmal anhören. Viele spannende Stories, die erzählt werden wollen. Und wenn auch ihr sagt, ihr habt eine spannende Geschichte, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne kontaktieren. Und vielleicht klappt es dann sogar mit einem Podcast. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Bleibt gesund und bleibt connected.